offizielle Löwen-Podcast mit interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe. Von echten Löwen für echte Löwen. Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Euer Gastgeber ist Jan Mauersberger.
Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Schön, dass ihr wieder reinhört bei unserem Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Es ist wieder soweit. Heute gibt es wieder eine Folge aus der Reihe Unternehmer Spezial. Ein Format, bei dem wir mit den Führungskräften unserer Partner sprechen, um sie als Menschen mit ihren beeindruckenden Werdegängen vorzustellen, aber natürlich auch das dahinterstehende Unternehmen. Er ist seit 25 Jahren Löwenmitglied, seit vielen Jahren VIP-Dauerkartenkunde und mit seinem Malerbetrieb nun das zweite Jahr Löwenpartner. Die Rede ist von Christian Dierl, dem Maler, dem die Löwen vertrauen. Mit ihm sprechen wir über seine große Leidenschaft zum TSV 1860 München, seine tatkräftige Unterstützung bei der Sanierung unseres NLZs, der Heimat unserer Die Bayerische Junglöwen, und über viele weitere Themen rund um den Sport. Schön, dass du da bist und herzlich willkommen, Christian Dierl.
Ja, servus Jan. Hab mich total gefreut, als du mich angerufen hast. Habe natürlich sofort zugesagt, bin jetzt mega gespannt und freue mich richtig drauf.
Ist es dein erster Podcast?
Ist mein zweiter Podcast. Ja, ich habe schon einen gemacht für die Löwen auch, ja, vor ein paar Wochen. Ja. Und ja, bin jetzt genauso neugierig und gespannt wie damals.
Ja, mit dir möchten wir natürlich über die Partnerschaft der Löwen sprechen, über ja, besondere Dinge, die du auch natürlich im Fußball oder um auch den TSV 1860 mitbekommst. Dein Leben, dein Werdegang, das ist ja das, was der Löwen-Podcast, der offizielle Löwen-Podcast ausmacht. Und deswegen, aber erstmal zu Beginn die obligatorische Frage: Was für ein Mensch ist Christian Dierl?
Ja, was für ein Mensch ist der Christian Dierl? Eigentlich ein sehr familiärer Mensch, sehr bodenständig, möchte ich mich bezeichnen. Ist halt auch so, bin ich groß geworden und erzogen worden von meinen Eltern. Auf dem Land aufgewachsen, regional verwurzelt in der Holledau, aber schon zumindest die halbe Welt gesehen und nicht die ganze Welt, auch viel mit dem Fußball gereist und ja, wie gesagt, bodenständig und aber auch pflichtbewusst, fleißig und vor allem ehrlich, möchte ich sagen. Ja.
Dass du sehr fleißig bist, das haben wir ja auch rund um die NLZ-Sanierung für das Untergeschoss unserer Die Bayerische Junglöwen miterleben dürfen. Auch ein Thema, über das ich mit dir gerne noch sprechen möchte im Laufe dieses Podcasts. Du bist in Wolnzach geboren und aufgewachsen?
Geboren bin ich in Pfaffenhofen an der Ilm, also das ist die Kreisstadt, das ist der Landkreis Pfaffenhofen, und wohne schon immer in Wolnzach bzw. in Geroldshausen, das ist ein kleiner Ortsteil, ein kleines Dorf von Wolnzach. Bin aber, wie gesagt, schon viel rumgekommen, habe auch schon einige Jahre in München gewohnt, während meiner Ausbildung zum Maler und Lackierer. Habe auch schon in Stuttgart gewohnt, wo ich dann auf der Meisterschule war, später. Aber daheim bin ich, wie man so schön sagt, in der wunderschönen Holledau im sogenannten Hopfenanbaugebiet, ja, und bin ja auch stolz drauf.
Ja. Gibt ja auch einen ganz, ganz bekannten Löwen-Fanclub, die Holledauer Löwen. Also bist du aber nicht Mitglied, oder?
Da war ich früher Mitglied als Bub, als 14-, 15-Jähriger. Erinnert mich auch noch gut dran, waren tolle Zeiten, immer die Busfahrten, riesen Gaudi gehabt und hat man natürlich ehrfürchtig zu die alten Löwen aufgeblickt. Das waren ja damals die Holledauer Löwen, haben damals schon die Trommler gesteigt im Olympiastadion, in der Nordkurve oder auch noch in der Westkurve im 60er Stadion. Und somit ist mir der Fanclub, die Holledauer Löwen, die sind mir sehr, sehr gut bekannt und kenne ich heute noch einige Leute davon.
Ja. Ja, selbst mir als aktiver Spieler und natürlich auch jetzt ein Begriff, und ist natürlich schön, dass wir so eine große Fanclub-Kultur auch haben und dass wir da so fantastisch unterstützt werden. Also ich glaube, die ganze Region Holledau, nicht nur aufgrund des Fanclubs, ist tiefblau, oder?
Absolut, und es ist eine sehr wirtschaftsstarke Region ja auch, der Landkreis Pfaffenhofen und die Holledau. Und gibt viele Löwenfans, sowohl im Landkreis Pfaffenhofen, auch wenn es dann Richtung Landkreis Kelheim untergeht, Mainburg oder auch Richtung Freising über, es sind ja die ganzen angrenzenden Landkreise. Also ist eine große blaue Bastion schon immer. Und ich selber mit meiner Familie, auch mit meiner Firma, man versucht natürlich auch das Seinige, um die Löwen auch noch bekannter zu machen in unserer Region und dass wir uns da eben auch noch mehr verwurzeln können regional. Ja.
Das hören wir sehr, sehr gerne, dass ihr kleine Markenbotschafter seid
für uns. Absolut, absolut, so muss es sein.
Und ihr habt ja auch ein fantastisches Vorzeigeobjekt mit der Sanierung für unsere, die Bayerische Junglöwen, das Untergeschoss musste ja komplett, ich kann sagen, kernsaniert werden, richtig?
Richtig, ja. Also es war ja großer Wasserschaden unten und es musste richtig kernsaniert werden. Also der Maler, wir mit unserem Betrieb waren jetzt eins der letzten Gewerke, weil ja viele, viele Vorarbeiten erst nötig waren. Wahnsinnig toller Teamgeist da unten entstanden. Also es ist unfassbar, was da alles gemeinsam passiert ist. Und da sieht man eigentlich viele Parallelen auch zum Sport, ja, was unter Löwen auch auf so einer Baustelle, was, wie man sie gegenseitig motiviert, einer hilft dem anderen. Also was da beginnend vom Architekten über den Bauleiter, die einzelnen Gewerke auch in Absprache damit die Verantwortlichen von euch, von 60, vom NLZ, hier von der KGA, was da passiert, ist aller Ehren wert und hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Gerade an meine Mitarbeiter, die ja die meiste Arbeit gemacht haben. Wir haben 20 Mitarbeiter. Ich schaffe es leider nicht mehr, so viel selber mitzuarbeiten, weil ich halt mehr im administrativen Bereich bin. Meine Mitarbeiter, die hat es auch total Spaß gemacht. Die sind immer mit einem Lächeln hochgefahren und mit einem Lächeln wieder heimkommen. Und ich glaube, das Ergebnis konnte sie wirklich sehen lassen.
Absolut. Es ist so gut wie fertig und wir haben ja auch jetzt in den letzten Tagen die Bautafel kommuniziert, auch aufgehängt. Da, wenn man am Trainingsgelände gegenüber vom Fanshop ist, dann kann man da auch mal sehen, wie viele Gewerke, wie viele Unternehmer, wie viele Löwen aus der Familie eben da auch mitgeholfen haben. Also das ist wirklich Wahnsinn. Es sind bestimmt knapp oder sogar vielleicht sogar mehr als 30 Firmen, die sich da beteiligt haben.
Hätte ich jetzt auch gesagt, so an die 30 und was ja ganz toll ist, dass ja einzelne Unternehmer auch noch ihre Partner mit ins Boot geholt haben. Ja, zum Beispiel haben wir als Maler noch einen Lieferanten mit ins Boot geholt, der dann das Material zur Verfügung stellt, weil wir ja nur mit unserer Manpower ja nichts ausrichten können, ohne ja vernünftiges Material. Genauso war es mit dem Trockenbau, mit den Fliesen etc. Also absolut geile Aktion, muss ich sagen. Ja.
Also ein riesen Teamgeist unter der Leitung, du hast ihn gerade schon erwähnt, von Gerhard Günther, dem Architekten, und Gerhard Neumann, so dem Baustellenkoordinator, wie er sich dann so auserkoren hat.
Die beiden Gerhards waren wirklich der Hammer oder sind natürlich immer noch der Hammer. Also konnte ich nur meinen Hut davor ziehen. Aber das war eben das Schöne unter Löwen, du begegnest dir auf Augenhöhe einfach. Da hat es immer ein konstruktives Diskutieren miteinander gegeben. Wenn der Gerhard mich angerufen hat, Gerhard Neumann, Mensch, ich brauche mal einen Tag Hilfe beim Fliesen rausschlagen, hast du mal einen Maler zur Verfügung, da brauche ich nicht lange überlegen, das ist selbstverständlich. Und da kann ich jetzt so viele Beispiele nennen, also es hat so Spaß gemacht und es geht ja noch irgendwann weiter. Das Gebäude ist ja groß und ein bisschen was braucht er noch machen. Gell?
Es gibt noch ein paar Stockwerke und jetzt steht dann so noch so ein bisschen die Detailarbeit dann an im Untergeschoss. Aber ich glaube, wir haben schon ganz, ganz viele Schritte sind wir schon gegangen und es sieht auch jetzt schon fantastisch aus. Das ist wirklich ein ganz großes Vorzeigeobjekt, wie ich es ja gerade schon gesagt habe. Ist es bei dir ein Einstellungskriterium? Sind da viele Löwenfans bei dir im Unternehmen?
Nee, das ist natürlich kein Kriterium, weil es wäre ein bisschen schwierig, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, Löwe durch und durch bin ich und mein Vater. Ja? Dann haben wir noch den ein oder anderen Mitarbeiter, der löwenaffin ist oder so. Aber natürlich hast du da ein paar rote Lumpen in der Firma, das gehört auch dazu, das ist so und haben wir auch kein Problem damit. Aber ich möchte betonen, dass hier kein eingefleischter Roter gearbeitet hat im NLZ. Da habe ich dann schon drauf geschaut, weil es passt da vielleicht dann doch nicht so ganz. Ja.
Oder wir hätten ihn bekehren können.
Ja, oder so. Ja. Dann zum Beispiel auch, wo wir sehr stolz drauf sind, wir haben mit meiner Frau, sagen wir also fünf Damen im Unternehmen, also Malerinnen, jetzt nicht Büro, sondern die das von der Pike auf gelernt haben. Meine Frau ist ja Malermeisterin und dann haben wir eine junge Facharbeiterin und drei Lehrmädchen gerade, wo wir wirklich sehr, sehr stolz drauf sind. Die interessieren sich zum Beispiel alle gar nicht für Fußball, aber wichtig ist, dass sie auf der Baustelle ja Leistung bringen und dass ihnen ihr Beruf Spaß macht. Ja.
Du hast gerade selber deine Frau schon angesprochen, die wollte ich sowieso jetzt mal zum Thema machen. Sie ist ja mit dir auch Geschäftsführerin des Malerbetriebs Maler Deal und ist ja, du hast sie gerade schon hervorgehoben, als sehr gute Malerin, hat sogar Wettbewerbe gewonnen.
Genau, es ist so, meine Frau ist gebürtig aus Bad Homburg im Taunus, nördlich von Frankfurt, also nicht aus Bayern, sondern aus Hessen. Wir haben uns auf der Meisterschule eben kennengelernt, damals vor über 20 Jahren in Stuttgart. Und meine Frau hat also zu Hause keinen elterlichen Betrieb. Die hat eben bei einem Freund von ihrem Vater, also meinem jetzigen Schwiegervater, gelernt in Frankfurt und wollte eben dann einen Meister machen und wollte eben überlegen, ob sie den Betrieb übernimmt oder was sie halt später macht als Führungskraft. Und naja, dann, wie das halt so gekommen ist, dann haben wir uns irgendwann halt verliebt. Ja, sowas soll vorkommen. Und da meine Frau schon immer echt begeistert war von München und vom Süden Deutschlands, ist sie dann eigentlich nach der Schule gleich zu mir gezogen, also in die Holledau. Hat dann eine Zeit lang, halbes Jahr in einem Münchner Malerbetrieb gearbeitet. Und weiß ich noch gut, es war eines Abends, kam mein Vater zu mir ins Büro und sagt, du Christian, jetzt fährt die Pia jeden Tag nach München zum Kollegen, oder Konkurrent war es nicht, also ist ein Kollege, ja, und steht teilweise im Stau, fährt hoch, fährt wieder heim. Wollen wir nicht, die Pia, die ist so gut, wollen wir die nicht zu uns in Betrieb holen und ihr das anbieten? Und dann haben wir eben das angeboten, dass sie bei uns einsteigen darf, aber wenn, dann wollte mein Vater das haben, richtig gleich Gesellschafteranteile kaufen an der GmbH, gleich als Geschäftsführerin auf Augenhöhe. Und das war die absolut beste Entscheidung. Meine Frau ist der kreative Kopf der Firma. Die war früher deutsche Meisterin, Europameisterschaftsdritte. Sowas gibt es im Handwerk. Ja. Ist eine tolle Sache auch. Und ich bin wahnsinnig froh, dass ich es habe. Und sie hält mir nicht nur den Rücken frei, sondern sie geht mit mir voran und ist mindestens genauso wichtig für den Erfolg der Firma wie ich, wenn nicht sogar ein bisschen wichtiger.
Das sind doch super schöne Worte. So kurz, gute Woche nach dem Valentinstag, kann man da nochmal ein paar Grußbotschaften nach Hause schicken.
Genau, können wir da Pluspunkte sammeln.
Ich wollte nämlich eingangs des Podcasts schon mal so einen kleinen Witz bringen und sagen, hier darfst du ausreden.
Ja, genau.
Aber ich höre raus, ihr versteht euch sehr, sehr gut und das ist auch top. Jetzt hast du gesagt, Bundesligerin und bei der Europameisterschaft, es gibt Wettbewerbe. Wie ist da das Kriterium? Was muss man oder was sind da die, ja, also wie wird man deutsche Meisterin als Malerin?
Also es beginnt mit der Abschlussprüfung, mit der Gesellenprüfung, die ja jeder in der Regel lernt man 3 Jahre, ja, und dann machen die jungen Burschen oder Damen eben ihre Gesellenprüfung und es gibt ja immer einen Innungssieger. Das heißt, es gibt die Innung richtet die Prüfung aus und der oder die erfolgreichste ist Innungssieger. Ja? Und dann qualifiziert man sich für den nächsten Wettbewerb. Also man muss dazu sagen, diese Wettbewerbe finden rein im Praktischen statt. Eine Prüfung legst du ja ab, du hast einen theoretischen Teil, einen praktischen Teil, wie halt überall. Aber diese Wettbewerbe finden dann im Praktischen statt und dann, wenn du Innungssieger bist, die einzelnen Innungen haben dann einen Wettbewerb auf Handwerkskammerebene. Der Sieger hat dann einen Wettbewerb im Bundesland Bayern, wo von allen Handwerkskammern die Sieger zusammenkommen, dann bist du Landessieger und dann stellt halt jedes Bundesland seinen Landessieger und dann gibt es einen Bundesleistungswettbewerb. Und meine Frau hat halt damals noch fürs Bundesland Hessen eben die deutsche Meisterschaft geholt. Und heuer, wo wir auch sehr stolz waren, ein Lehrling von uns, der ist im Landeswettbewerb auf bayerischer Ebene ganz knapp, leider nur, also in Anführungszeichen nur, war ein toller Erfolg, Zweiter geworden. Ja. Und die junge Dame, die den Wettbewerb in Bayern gewonnen hat, die ist dann zur deutschen Meisterschaft und wurde da Zweite. Ja. Also tolle Sachen und die jungen Leute sammeln da wahnsinnig tolle Erfahrungen. Wenn du deutsche Meisterin oder deutscher Meister wirst, dann du wirst da wirklich trainiert. Da gibt es einen Malermeister hier in München, der die jungen Leute dann richtig, ja, Drill, das ist vielleicht ein bisschen, aber das ist wirklich hartes Training. Die üben an ihren Kojen, an den Wänden, die üben die Techniken, die Oberflächentechniken, die kreativen Gestaltungen, bis sie es nicht mehr sehen können, bis zur Perfektion, ja, weil Deutschland da schon auch immer großen Wert drauf legt, international sich eben gut zu präsentieren, das Handwerk. Und da sind immer sehr, sehr große Erfolge erzielt worden in den letzten Jahren.
Deswegen auch nochmal genau die Frage, was ist denn das praktisch oder was genau, mal doch tatsächlich vielleicht so ein bisschen ins Berufsspezifische eintauchen oder nimm uns mal mit, was genau wird da trainiert und was genau wird da abgefragt in dieser praktischen Prüfung?
Also es ist so, dass es immer ein Thema gibt, eine Aufgabenstellung. Zum Beispiel, ich könnte jetzt mal als Beispiel sagen, Sportverein wäre das Thema. Und dann entwerfen die jungen Leute dazu Techniken, Wandgestaltungen. Ja, gibt gewisse Sachen, die man machen muss. Du musst irgendwo eine Tapete kleben, eine hochwertige. Du musst eine Schriftgestaltung machen, ähnlich, sagen wir wieder, Parallele wie im NLZ, dass du eben Schablonen aufbringst und dann das sauber austupfst mit scharfen Kanten. In der Meisterprüfung zum Beispiel ist dann, du musst eine Vergoldung machen, ja, du musst lackieren, weil wir sind ja Maler und Lackierer, also mit einer Spritzpistole, quasi eine Art Autolackierung musst du machen, ja, und dann viele Farbtöne nachmischen, Oberflächentechniken, Spachteltechnik, kreativ mit Schwamm, mit Schablonen, Pinseltechnik etc., ja.
Also Kreativität heißt auch tatsächlich auch mal, ich sage jetzt mal, eine neue Farbe zu entdecken oder eine.
Ja, der Kreativität sind ja oft keine Grenzen gesetzt. Du kriegst da eine gewisse Aufgabenstellung und weißt, okay, ich muss jetzt von mir aus eine Tapezierung machen, ich muss eine Tapete kleben, aber welches Muster du dir aussuchst, mit welchen Farben und wie du dein Konzept zusammenstellst, das ist ja deine individuelle Entscheidung und da trennt sich dann ja auch die Spreu vom Weizen, ob jetzt einer oder eine so das 0815-Programm macht, ja, oder ob sich halt jemand ein bisschen was Ausgefalleneres ausdenkt. Ja.
Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Tobias Schneider war das, euer Junggeselle, der da den zweiten Platz geholt hat.
Genau, und ja, ganz interessant, er ist jetzt schon gerade für 2 Monate schon auf der Meisterschule und macht schon seinen ersten Teil vom Meister. Hat eine tolle Ausbildung bei uns bekommen, ist uns auch immer ganz, ganz wichtig. Und junge Leute auszubilden, unser Wissen weiterzugeben. Und er geht jetzt den nächsten Schritt schon in seiner Karriere. Ja.
Das hast du quasi schon die Frage, die ich eigentlich schon stellen wollte, schon vorformuliert, weil ich habe das nämlich tatsächlich über deine Social-Media-Kanäle gesehen oder über eure Social-Media-Kanäle gesehen, als ihr den Tobias quasi gratuliert habt. Und deswegen auch die Frage daraus resultierend, ist die Förderung der Jugend ein Herzensthema für dich? Rein rhetorische Frage.
Ja, absolut. Also für mich und vor allem noch mehr für meine Frau, weil sie ja damals das so eine tolle Ausbildung eben genossen hat bei ihrem Lehrmeister in Frankfurt. Und großes Thema bei uns im Handwerk ist immer allgemein der Fachkräftemangel. Und viele Kollegen aus anderen Branchen, die jammern immer, ja, wir finden keine Fachkräfte. Aber wir sind halt der Meinung, Mensch, jammern gibt es sowieso nicht. Ärmel hochkrempeln und anpacken, dann bilden wir es uns halt selber aus. Ja. Und muss ich wieder Parallele zum Sport ziehen, ist ganz interessant, wenn junge Leute bei uns zum Praktikum da sind und du siehst ja sofort, ob die oder derjenige ja Eignung, Geschick hat und oder einfach motiviert ist. Da muss man vielleicht nach der Woche Praktikum einfach den mal auf die Seite nehmen, setzt man sie zusammen, holt vielleicht die Eltern mit ins Boot und bietet dem eine Perspektive und sagt, hey, wir hätten in Anführungszeichen Interesse an dir, magst nicht in unser Team kommen. Es ist nichts anderes, wie wenn ein Scout irgendeinen Spieler sieht und sagt, Mensch, der passt in unser Team von seinen Fähigkeiten und vom Menschlichen her und so gehen wir davor und es macht sie, ist natürlich viel Aufwand, eine gute Ausbildung, kostet auch Geld, aber das macht sie bezahlbar am Ende. Und wir machen es ja nicht nur, dass wir für uns gute Facharbeiter haben, weil der ein oder andere verlässt uns dann natürlich auch wieder, weil der selbstständig macht. Uns geht es auch darum, unser Handwerk zu repräsentieren und einfach unser Wissen weiterzugeben. Das sehen wir als unser. Ja, ist eine Herzensangelegenheit einfach. Ja.
Schön. Danke für die ausführliche Antwort, die eigentlich eine rhetorische Frage war.
Ja.
Nee, also Genau so sehe ich es ja auch. Und das ist, du bestätigst es ja auch tatsächlich nicht nur mit den Ausführungen auf euren Betrieb. Ihr seid ja auch für unsere, die Bayerische Junglöwen, da in dem Bereich und unterstützt ja hier auch das, das NLZ und die Löwen. Und das ist ja auch schon eine, alleine eine sehr große Motivation.
Ja, genau. Also das war ja auch mit ein Grund, wieder die Jugendförderung, die Jugend, ich meine, die, das war, war schon immer so, 60 war Kaderschmiede und es wird auch immer so sein. Ja. Und darum war es uns eben auch Herzensangelegenheit, den, den Jungs da unten die bestmöglichsten Bedingungen zu bieten, wieder saubere Kabinen mit jetzt neue Duschen und dann jetzt eben auch Schablonen, Logos reinschabloniert von der Motivation her einfach. Weil brauche ich dir nicht erzählen, dass die Kabine das absolute Heiligtum ist für einen Mannschaftssportler. Und da war es jetzt höchste Zeit, eben das, was passiert ist. Und genau, wie gesagt, das Ergebnis ist ja aller Ehren wert.
Absolut. Wie gesagt, die Feinarbeit, die kommt ja jetzt noch. Du warst ja auch gerade eben schon bei einem Termin auch mit Manfred Paula und hast da so ein paar Dinge festgelegt, wie es dann gestalterisch sein wird. Und ich glaube, da können sich unsere, die Bayerische Junglöwen, die, die Kids aus dem NLZ tatsächlich drauf freuen.
Auf genau, die neuen Kabinen. Die können sich darauf freuen. Jetzt geht es wirklich nur noch ans Feintuning. Wir haben heute ausgemessen, noch, wo kommt welcher Spruch hin und mein Logo und so. Also ein bisschen so das, das Feintuning, das i-Tüpfelchen noch. Ja.
Eingangs habe ich gesagt, du bist seit 25 Jahren Löwenmitglied, seit einigen Jahren auch VIP-Kunde und jetzt Löwenpartner. Was war dann die Entscheidung, Löwenpartner, also tatsächlich hier die, auch die KGA als Sponsor zu unterstützen?
Also VIP-Karten oder so haben wir ja schon öfter gehabt, und aber da, dass wir uns dann entschieden haben, eine Stufe höher zu geben, also zu gehen, also Löwenpartner zu werden, hat letztendlich damit zu tun gehabt, dass die letzten Jahre hier meiner Meinung nach sehr, sehr gute Arbeit geleistet worden ist. Kontinuität da war, dass ich mich absolut mit den Personen hier, also nicht mit der Mannschaft, mit unserem Chefcoach, mit den Geschäftsführern, allen Mitarbeitern super identifizieren kann und dass ich einfach der Meinung bin, dieser Weg, der hier eingeschlagen wurde, ist der richtige. Und dann habe ich mir halt für mich gefragt, Mensch, können wir nicht mit unserem Netzwerk, mit unserem Know-how, mit unserem Namen und natürlich auch mit ein bisschen Kohle, ja, da einfach mithelfen. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist und das 60 ausmacht, dass kleinere mittelständische Sponsoren da sind und ich sage einmal, fünfmaler Dirl sind auch ein größerer Sponsor und das ist ja das Schöne hier, dass man sich auch hier total auf Augenhöhe begegnet. Da ist nicht irgendeiner besser oder schlechter, ob er jetzt ein Löwenpartner ist oder ein Premiumpartner. Es ist auch ein tolles Miteinander und wir wollten halt einfach unseren Beitrag dazu leisten. Und ist natürlich so, wir profitieren natürlich auch von der Partnerschaft, die man, brauche ich ja niemanden erzählen, der das hier jetzt anhört, 60 ist 60, das ist der geilste Verein überhaupt. Wir haben über 20.000 Mitglieder, wir sind der Verein in München. Ja, also wenn das keine Werbeplattform ist und was dann? Ja?
Ich wollte mich gerade sagen, in der Verlängerung deiner, eures Engagements hier bei uns wirst du ja auch zitiert mit dem Satz, wir hatten ein sehr gutes Geschäftsjahr und konnten mit Hilfe der Löwen unseren Bekanntheitsgrad und Nachfrage steigern. Deswegen mussten wir gar nicht lange überlegen, ob wir unser Engagement fortsetzen.
Ja, war auch so. Ist ja überhaupt kein Geheimnis und darf man ja auch so sagen. Und so soll es ja sein. In Bayern sagt man, ein gutes Geschäft muss halt für beide Seiten passen. Und ich glaube schon, dass die Partnerschaft 60 Maler Dierl für beide Seiten top ist und wir sind ja erst am Anfang, also noch lange noch nicht am Ende. Gell?
Absolut, das kann ich definitiv unterstreichen und deswegen haben wir ja auch jetzt auch einen, ich nenne es jetzt mal einen neuen Geist hier auch entwickelt, wir nennen ja auch jetzt nicht mehr bewusst jemanden Sponsor, sondern es ist ja eine Partnerschaft und die soll ein Geben und Nehmen auf Augenhöhe sein und wir möchten natürlich auch jeden Partner unterstützen, ganz, ganz klar, eben auch seine Ziele, Marketingziele, Vertriebsziele, was auch immer die Ziele dann des jeweiligen Partners sind, natürlich dann auch zu unterstützen, diese dann auch zu erreichen. Und ich glaube, das funktioniert bei uns sehr, sehr gut.
Absolut, also ich, und wenn ich sage ich, dann gilt es für meine Familie. Also mein Vater ist fast bei jedem Spiel mit dabei, wegen dem bin ich ja natürlich Löwen-Fan damals geworden, Ende der 80er Jahre zu Bayernliga-Zeiten noch. Ja. Mein Vater sieht das ganz genauso, wir fühlen uns total wohl hier und wir fühlen uns auch wertgeschätzt und man hilft sich gegenseitig, ist immer eine Kommunikation auf Augenhöhe und gerade das NLZ hat das jetzt ja einfach nur mal untermauert. Ja.
Kannst du dich noch an dein erstes Löwenspiel erinnern, als Bub im Stadion?
Ich kann mich noch erinnern, ich glaube 4:1, es war gegen Amberg in der Bayernliga und ich habe mir jetzt vor kurzem dieses schöne Löwen-Kompendium gekauft, das ist doch so ein Nachschlagefibel, wo alle Spiele dokumentiert sind seit Ewigkeiten. Und ich muss jetzt wirklich tatsächlich mal nachlesen, ob das, ich glaube, das müsste im Jahr 89 gewesen sein. Also da war mein erstes Spiel war auf Giesingshöhen. Mein erstes Fußballspiel war im Olympiastadion. Gebe zu, ich war vor den Löwen, ich war VfB Stuttgart-Fan, wegen Jürgen Klinsmann damals. Und mein erstes Spiel war 88, 3:3 vom VfB gegen die Seitenstraßler. Und dann bin ich aber, wie das erste Mal im 60er-Stadion war, mit meinem Vater, wie wenn da jemand, ist jetzt vielleicht gerade ein blödes Wort, Virus, ja, aber wie wenn da jemand halt diesen Löwenvirus, den gibt es ja, wie wenn da den jemand halt da reinspritzt und so war's und seitdem schlägt das Herz blau. Ja.
Du bist aber nicht nur bei den Löwen engagiert, sondern auch in der Politik. Habe ich irgendwo so über ganz viele.
Ich war sehr aktiv in der Politik, das habe ich aber dann irgendwann sein lassen, weil es mir einfach A, zu viel war und ich B, auch gemerkt habe, dass das nicht unbedingt das meine ist. Also Politik ist wichtig, auch die Kommunalpolitik ist sehr wichtig, aber ich habe gemerkt, das gebe ich ganz offen und ehrlich zu, dass ich ein bisschen zu gut und zu ehrlich bin für dieses Politikgeschäft, da brauchst du schon auch Ecken und Kanten und ein dickes Fell und also ich war damals halt im Marktgemeinderat und dann sogar Kreisvorsitzender damals der Freien Wähler im Landkreis Pfaffenhofen. War eine lehrreiche Zeit, habe ich tolle Erfahrungen gesammelt, habe ich insgesamt gute 6 Jahre gemacht. Aber ich bin, also das habe ich sein lassen, ich bin nach wie vor Ehrenamtler. Ich bin zweiter Obermeister von der Maler- und Lackiererinnung Ingolstadt Pfaffenhofen.
Okay.
Und bin in meinem Heimatsportverein natürlich engagiert, das ist klar. Dann bin ich im Wirtschaftsbeirat vom Landkreis Pfaffenhofen. Das ist quasi ein 25-köpfiges beratendes Gremium vom Landrat. Es sind also verschiedene Wirtschaftsvertreter drin. Unter anderem nur mal als Beispiel, weil das ja doch ein sehr bekannter Name ist. Also Baby-Nahrungsmittel HIP, kann man ja glaube ich sagen, ist eine sehr bekannte Firma, ja ansässig in Pfaffenhofen. Der Chef davon ist dabei, die Vorstandsvorsitzenden der Banken und ich bin halt einer der Vertreter auch aus dem Handwerk eben. Ja, ist quasi breit gefächert, dass eben alle Branchen des Landkreises hier vertreten sind.
Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend, ja.
Und natürlich bin ich bei 60 ehrenamtlich tätig und so weiter, also nicht nur als Sponsor hier, sondern ich engagiere mich auf verschiedensten Ebenen, natürlich auch im e.V. Bei Unternehmer für 60 bin ich zweiter Vorsitzender, das ist ja eine ganz enge Schnittstelle hier auch ins NLZ oder auch hier rauf am Ende. Das ist unser Motto und auch mein Motto, gemeinsam für 60 und es gibt nur den Löwen und alle miteinander. Das macht mir so viel Spaß, hier für 60 eben auch ehrenamtlich was zu machen, egal in welcher Funktion oder in welcher Aufgabe. Tolles Team sind wir da auch bei, die Unternehmer für 60.
Im Vorgespräch hast du mir gesagt, dass du dich auch sehr aktiv, Fußballer warst du, glaube ich, auch mal.
Genau, also ich habe aktiv auch Fußball gespielt, Fußball mittelmäßig erfolgreich, Tennis war ich recht gut früher, also als Bursch, der Samstag war durchgeplant, weil ab 9 Uhr ging es Tennis los. Einzel-Doppel ging dann so bis um 13, 14 Uhr und danach ist noch Fußball gespielt worden. Meistens war es so, dass wir im Tennis sehr erfolgreich waren und eigentlich alle relativ weggeputzt haben. Im Fußball hat es dann oft ein bisschen anders ausgeschaut. Aber wenn du schon mit einem Erfolgserlebnis vom Tennis kommst, dann tut die Niederlage beim Fußball nicht mehr ganz so weh. Ja.
Weil du gerade deinen jugendlichen Wochenendplan preisgegeben hast, wie sieht denn dein aktueller Arbeitstag aus? Ich glaube, im Handwerk muss man mal sehr früh aufstehen, gell?
Ja, er schaut im Winter oder zur düsteren, kälteren Jahreszeit ein bisschen anders aus wie im Sommer, weil er ist ja tatsächlich zum Glück ein bisschen kürzer. Ja. Aber es ist wirklich oft so, dass ich um 4 oder 4.30 Uhr schon aufstehe. Ich bin normalerweise um 5 im Büro und genieße es, nur mal eine halbe Stunde für mich zu haben, ein bisschen Kaffee zu trinken, Zeitung durchzublättern, vielleicht ein bisschen im Internet surfen, ein bisschen Social Media machen und dann ab 5:30 geht es eigentlich los. Um 5:45 kommen die ersten Jungs rein in die Werkstatt und geht der Tag dann los und dann am Anfang Mitarbeiter einteilen morgens und Baustelleneinweisung, dann fahren die raus und dann erst einmal ein paar Telefonate, Material bestellen und dann ist jeder Tag ist anders, natürlich viele Kundentermine, Beratungstermine, die Baustellen nachschauen, manchmal auch selber mit dabei sein. Leider habe ich nicht mehr so die Zeit dafür. Oder mal Werkstattarbeit zu machen, zwischendrin Türen zu lackieren oder Möbel, die in der Werkstatt sind. Zwischendrin einmal ein Mitarbeitergespräch, sehr wichtig, Mitarbeiterführung. Oder einen Lehrling mal besuchen in der überbetrieblichen oder in der Schule. Und was auch wichtig ist, sonst kommt kein Geld nicht rein, ist Rechnungen schreiben.
Es klingt, dass du ein sehr, und das kriege ich ja auch im persönlichen Austausch mit, ein sehr empathischer Mensch bist.
Ja, möchte ich schon sagen. Und bei mir ist eigentlich nicht, diesen Arbeitsalltag gibt es so eigentlich nicht, weil es ist sehr, sehr fließend. Also der Tag beginnt und hört auf und über den ganzen Tag mache ich natürlich viel für meine Firma, aber zwischendrin, das nimmt man sich halt auch raus, als Unternehmer machst du halt vielleicht mal einen privaten Termin oder keine Ahnung, gehst du vielleicht mal zum Friseur, ja. Da gehe ich natürlich zum Visasepp, zu unserem ersten Vorsitzenden, das ist eh klar. Gell? Und oder machst auch irgendwann einen ehrenamtlichen Termin zwischendrin oder so. Oder wenn ich telefoniere, das ist ein geschäftliches Telefonat, dann kommt vielleicht ein Privats und dann muss ich als Obermeister oder Stellvertreter von der Innung was klären. Und am Ende vom Tag soll halt alles erledigt sein, wenn möglich. Ja.
Was sind denn da so Aufgaben bei dem Wirtschaftsrat?
Also beim Wirtschaftsbeirat ist es so, dass es eben ein ehrenamtliches beratendes Gremium ist vom Landrat und der Landrat uns quasi hinzuzieht, wenn er Fragen hat zu irgendeinem Thema. Der sagt, Mensch, wir haben jetzt hier, es geht um Tourismusförderung, es geht um Gewerbeansiedlungen, hier einfach beratend zu unterstützen. Also es ist ein Ehrenamt, niemand kriegt Geld dafür, sondern jeder, der dabei ist, stellt einfach sein Netzwerk, sein Know-how zur Verfügung und gibt seine Meinung ab. Der Landkreis Pfaffenhofen war, glaube ich, jetzt des Öfteren der wirtschaftsstärkste in ganz Deutschland laut Focus Money, weil wir natürlich auch eine tolle Lage haben zwischen München, Ingolstadt, Regensburg. In Ingolstadt gibt es einen großen Konzern, wo natürlich unsere Region davon profitiert, auch von der Hopfenwirtschaft, die prägt uns sehr. Insofern ist viel Kaufkraft da und der Landrat ist froh, dass er eben so ein beratendes Gremium hat, das ihn ab und zu unterstützt in diversen Fragen oder Dingen.
Das klingt auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant und schön, dass du dich da auch einbringen kannst. Auch wenn du schon nicht mehr, ich sage jetzt mal, jeden Tag mit den Jungs raus auf die Baustelle gehst, aber trotzdem verlernt hast du es nicht, oder? Eine Wand zu streichen.
Nee, also das verlernt habe ich es mit Sicherheit nicht, aber was ich schon merke, wenn ich mal wieder mit dabei bin, und es ist auch gut so, dass so ist, du hast nicht mehr die Geschwindigkeit. Also meine Jungs streichen viel schneller Fenster oder tapezieren viel besser oder schneller zumindest, ist ja gut so. Und ich muss aber auch sagen, ich bin da wirklich bereit, damit dann, wenn ich mal auf der Baustelle dabei zu bin, auch unterzuordnen, weil jetzt bin ich 41 und habe ich Jungs, die sind schon 10 Jahre, 15 Jahre länger Maler als ich. Die sind einfach noch erfahrener und in dem Fall auch besser wie ich. Warum soll ich da irgendwie immer sagen, wo es lang geht? Da ist man als Team und da kann ich mich auch mal unterordnen. Oder man sagt, was denkst denn du? Ich meine, der Coach holt auch mal seinen Spielführer oder einen Führungsspieler auf Zeiten und sagt, Mensch, frag ihn auch mal nach seiner Meinung. Und das finde ich ja ganz wichtig. Wieder eine Parallele zum Sport, siehst du das?
Auf jeden Fall. Ja. Was sind denn so die drei größten Fehler, die man machen kann, wenn man nicht euch anruft, sondern irgendwie es auf eigene Faust probiert, eine Wand zu streichen? Nummer eins, nicht angerufen zu haben.
Genau. Das ist der allergrößte Fehler, kann man alle angerufen zu haben, genau. Zweite Fehler, nicht an dir angerufen zu haben. Nee, Spaß beiseite. Ja, du brauchst einfach das richtige Equipment erst einmal. Du brauchst eine richtig gute Farbe eigentlich, ja, gutes Material, und du brauchst das richtige Werkzeug dazu. Und die Untergrundvorbereitung ist auch dementsprechend wichtig. Also bei uns das A und O ist die Prüfung zum Beispiel des Untergrundes. Wenn ihr einen schlechten Untergrund habt, der kreidet oder wo die Farbe nicht haftet, dann muss ich erstmal grundieren oder da was abkratzen oder abspachteln, bevor ich da drauf streiche. Also die Untergrundvorbereitung ist sehr, sehr wichtig, und natürlich auch ordentlich abdecken und abkleben. Weil ich habe schon Sachen gesehen vom Do-it-yourself, da ist dann mehr Farbe auf der Hose und auf dem Boden und auf der Sockelleiste als wie an der Wand. Ja.
Und was man auch mal sicherlich mal mitbekommen hat, ist, dass an den Rändern, die muss man ja irgendwie auch besonders abkleben, oder?
Genau, also du musst halt einfach gut abkleben, angrenzen die Bauteile, und du musst das richtige Klebeband nehmen, ja, weil je nach Untergrund ist er glatt, ist er rau, ja. Und unter Umständen musst du das Klebeband erst hinterfüllen, weil da sonst die Farbe hinten reinläuft, und dann hast du eine schön unterlaufene Kante, die dann richtig schön franzig ausschaut. Also wenn man ein Musterbeispiel an schönen Kanten sehen will, dann muss man wieder ins NLZ runtergehen, weil zwischen der weißen und der blauen Farbe sind also exakt abgeklebte Kanten. So muss es aussehen.
Bild gibt es dann demnächst bei dem Bautagebuch.
Genau.
Nachzulesen. Nee, wunderbar. Vielen Dank dafür. Also ich höre raus, wenn was gemalet werden soll, don't do it yourself.
Ja, jein, muss ich sagen. Also es gibt schon, wir kennen viele Leute, die ja handwerklich geschickt sind, und ich muss sagen, haben wir überhaupt kein Problem damit, ist sogar so eine kleine Nische von uns. Es gibt schon viele Leute, die zu uns kommen und sagen, ich will das selber machen, weil A, ich kann es oder will es einfach machen, oder ich habe jetzt auch nicht den Riesengeldbeutel, um mir einen Handwerker leisten zu können. Ist ja in Ordnung, aber die kommen wenigstens zu uns, holen sie ein vernünftiges Material, holen sie ein vernünftiges Werkzeug, kriegen eine kleine Beratung dazu, und das ist mir 100-mal lieber, als wenn sie irgendwo in einen Billigbaumarkt gehen und sie da einen Ramsch kaufen. Also prinzipiell ist bei uns alles möglich. Es gibt da Lösungen, wo wir mit dazu helfen, oder der Kunde sagt, ich streiche mir das Zimmer selber, aber die hochwertige Tapete schickst mir zwei Jungs, die mir das dann hintapezieren. Also no problem. Mit dem Rehn macht man die Sache aus, gibt alle möglichen Varianten. Das ist nicht so, dass ich sage, ich will alles machen oder nichts. Das finde ich ist keine seriöse Geschäftsidee.
Nee, das hört sich auch wirklich sehr, sehr sympathisch an, und ist sicherlich auch ein Grund, warum ihr nicht nur jetzt in München und der Region auch tätig seid, sondern tatsächlich auch national, sogar international, oder?
Ja, also ist auch ein bisschen unsere Philosophie jetzt in 70 Jahren Firmengeschichte. Also heuer haben wir ja gegründet, 1952 von meinem Großvater. Ich bin jetzt die dritte Generation. Heuer haben wir 70-jähriges Jubiläum, wo wir wirklich sehr stolz drauf sind. Und ist schon so ein bisschen eine Philosophie von uns auch, habe ich auch so von meinem Vater mitgekriegt oder von meinen Eltern, für jeden da zu sein. Also ich sage jetzt einmal, für vielleicht die etwas ärmere Frau von nebenan, der einfach einen vernünftigen Preis zu machen und der ihr Zimmer zu streichen, bis vielleicht zum Promi oder Schickimicki, der jetzt die absolut exklusive Lösung haben will. Jeder ist gleich viel wert, keiner ist besser, und jeder kriegt halt das, was er wünscht, und wir sind schon weit rumgekommen. Tolle Erfahrungen schon gemacht, durften bis nach Saint-Tropez fahren, waren in Kiew, mein Vater vor vielen, vielen, vielen Jahren, und waren sogar bis in Uruguay oder Rio de Janeiro. Ich meine, das ist natürlich die Ausnahme, aber schon geil, wenn du als Handwerker mal auf die Baustelle fliegen darfst, und eine absolute Herausforderung auch logistisch, wo wir wirklich dran gewachsen sind, was uns gereizt hat und wo wir wirklich tolle Erfahrungen gesammelt haben. Ja.
Wow, also das klingt tatsächlich sehr, sehr spannend. Wie kommt sowas zustande? Also da musst du ja dann erstens auch, was du gesagt hast, logistisch, also die ganze Farbe einpacken, ins Team.
Ja, das Team musst du einpacken, aber also überregional war es so, in Südamerika, da haben wir das Zeug drüben gekauft. Also es ginge theoretisch das alles mitzunehmen. Ein Schreiner aus Oberbayern war mit im Boot. Ich meine, der hat natürlich die Möbel, die er baut hat, auch mitgenommen. Also das macht ja keinen Sinn. Aber da haben wir das Material vor Ort gekauft. Aber wenn wir nach Südfrankreich gefahren sind, oder wir waren ganz oft schon in Berlin, da nimmst du natürlich eine gewisse Grundausstattung mit, zumindest an Maschinen und Geräten und vielleicht Spezialmaterialien und den Rest holst du halt dann auch vor Ort. Du kriegst ja halt überall eigentlich alles. Ja.
Und in Rio warst du ja nicht nur zum Arbeiten, sondern auch zum privaten Vergnügen.
Ja, also
oder zur Fußballleidenschaft.
Genau, also das ist ja ganz lustig. Also diese Baustelle in Rio, es war ein kleines Hotel, das wir damals gemacht haben, mit sehr, sehr wenigen Zimmern. Das war tatsächlich so, dass die Baustelle 2013, 2014 stattgefunden hat. Ich da nicht drüben war, also meine Frau war drüben damals zur Besichtigung mit der Architektin und die haben da alles so in die Wege geleitet. Zur Umsetzung war mein Vater drüben mit einem Vorarbeiter und mit einer Meisterin. Und es war dann tatsächlich so, dass, also ich war ja zur WM in Brasilien, ich war zur Vorrunde drüben, 14 Tage, bin dann wieder heimgeflogen, weil A, hast Zeit lang nach der Familie und B, hast du nur eine Firma, um die du dich kümmern darfst oder sollst, musst. Und dann, jeder weiß, wie es ausging, dann kamen halt die Deutschen natürlich bis ins Finale und da habe ich eine Ticketoption gehabt und bin dann nochmal rübergeflogen mit drei anderen Löwen und es glaubt dir keiner, wenn ich es erzähle, aber es war so. Ich habe wirklich am Tag vor dem WM-Finale, also an dem Samstag, auf dieser Baustelle, ich wollte es anschauen, ja zum Ersten, ich habe es ja noch nie live gesehen, dieses Hotel, dann bin ich da hingefahren und da tatsächlich nur mehr eine Wand streichen brauchen, weil die halt fleckig war oder waren ein paar so Schrammen dort. Jetzt streichst du am Samstag in Rio eine Wand frisch auf deiner Baustelle und am nächsten Tag bist du im Maracanã und holst den Pokal. Es glaubt da keiner, aber es war so und es war saugeil und wie gesagt, wir Löwen, wir waren mit dabei und das vergessen wir natürlich auch alle nie, ja.
Auf jeden Fall eine sehr, sehr besondere und sehr schöne Geschichte.
Absolut, ja, das werde ich nie vergessen und erzähle immer mal wieder in so einer Runde wie jetzt eigentlich ganz gern, weil es halt wirklich ein bisschen was Besonderes ist eigentlich. Ja.
Aber sonst noch eine besondere Geschichte hast du nicht auf Lager? Mal einen Kilimanjaro bestiegen oder irgendwas?
Also ich nicht, aber kann ich auch damit dienen. Mein Vater und meine Schwester waren auf dem Kilimanjaro, ja. Und ich möchte jetzt nicht sagen, genau auf den Tag, aber auf die Woche ziemlich genau vor 10 Jahren war das. Ja. Also okay. Allerhöchsten Respekt habe ich sowieso von meinem Vater. Das ist derjenige, der mich zum Löwen gemacht hat, wo ich immer aufschaue, der die Firma zu dem gemacht hat, was sie jetzt ist. Bei allem Respekt auch vor dem Opa, der es damals gegründet hat, aber ich bin Opa leider fast nicht mehr gekannt, da war ich 3 Jahre, wie er gestorben ist. Aber da auch allerhöchsten Respekt vor meinem Vater und auch vor meiner Schwester, die bis dann auf sind und die Schilderungen, so diese Grenzen zu überschreiten und an seine Belastungsgrenze zu gehen oder Ziel zu haben, hat mir schon imponiert. Weiß ich nicht, ob ich sowas auch mal durchziehe, ich kann es mir vorstellen. Ja.
Okay, das war jetzt tatsächlich reiner Zufall, aber du hast mir von, wenn du jetzt gerade das Ziel angesprochen hast, da hast du ja tatsächlich dieses Jahr ein Ziel. Stichwort 9.10.
Genau, 9.10. Also in München ist da der Marathon und der Halbmarathon und das ist also mein persönliches, privates Ziel, dass ich heuer meinen ersten Halbmarathon laufe. Habe schon zu trainieren angefangen und den laufe ich für 60, also für meinen Herzensverein mit dem Löwen auf der Brust, fürs Laufrudel. Da freue ich mich wahnsinnig drauf und jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das sagen soll, aber ich sage es jetzt, weil dann habe ich noch mehr Druck. Ich versuche, oder das erste Ziel ist, den zu laufen, den Halbmarathon, das soll sich jetzt nicht überheblich anhören, aber das schaffe ich, also den Halbmarathon schaffe ich, da bin ich mir sicher. Aber ich würde gerne unter 2 Stunden laufen und das ist, glaube ich, schon dann ganz ambitioniert. Dafür muss ich noch was tun und trainieren, aber das mache ich 2-3 Mal in der Woche und ich hoffe, dass mir nichts dazwischen kommt vom Trainieren her. Also das war so mein Ziel, 9. Oktober unter 2 Stunden mit dem Löwen auf der Brust ins Olympiastadion ist das Ziel einzulaufen. Freue mich drauf.
9.10. fürs Löwenrudel unterwegs beim Halbmarathon. Das ist doch ein sehr, sehr schönes Ziel. Ja, auch wir in der Geschäftsstelle sind tatsächlich auch recht sportlich ins neue Jahr gestartet.
Super.
Mit den Kollegen, also sollten wir vielleicht auch mal überlegen, ob wir da vielleicht uns am 9.10. ebenfalls anmelden, dann können wir zusammenlaufen. Weil zu zweit laufen macht es ja eh am meisten Spaß.
Also absolut. Und mein Vater sagt auch, der ist viel früher schon gelaufen, einige Marathons schon, sagt, das ist einfach nur mal was ganz was anderes, in einem Wettkampf zu laufen. Es pusht dich noch mehr und du holst also da locker nur mal ein paar Minuten raus, allein schon in der Gemeinschaft. Und es werden sich schon der ein oder andere Löwe am Streckenrand dann finden, der uns anfeuert. Der Heinz Schmidt, Vizepräsident, hat auch gesagt, er ist dabei beim 10-Kilometer-Lauf, der da auch ist. Und ich gehe davon aus, dass dann doch wieder einige mit dem Löwenrudel-T-Shirt hier durch München laufen.
Ja. Auch Michael Köllner ist ja ein begeisterter Läufer. Er läuft, glaube ich, fast jeden Tag. Also tatsächlich sehr viele im Löwenumfeld, die ja tatsächlich laufen, joggen gehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es immer gehasst als aktiver Spieler. Aber jetzt wieder so ein bisschen zurückgefunden, weil man muss halt weiter Sport machen, gell?
Ja, ich merke es bei mir, wärst du nicht jünger. Und also zum anstrengenden Job, wir reden ja heute viel über den Job. Der Job ist anstrengend, aber macht natürlich auch Spaß. Aber es ist für mich ein ganz toller Ausgleich, einfach zu laufen, an der frischen Luft zu schwitzen, einen Kopf frei zu kriegen. Ich bin dann auch einer, also ich hab kein Handy dabei, ich brauche keine Musik. Ich habe eine Laufuhr, weil ich das schon wissen will, von der Pace her. Aber ansonsten mag ich da meine Ruhe haben. Und bei uns draußen am Land ist so schön, du läufst in den Wald oder hinten die Felder raus. Am liebsten ist mir, wie letzte Woche am Sonntagmorgen um 7.30 Uhr, wenn die Sonne schon ein bisschen aufgeht, das ist traumhaft. Ja.
Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Wir haben auch einen kleinen Hund und das ist für mich immer so ein kleines Ritual jetzt am Sonntagmorgen, wenn es passt. Dann fahre ich noch in den Wald, wir wohnen in der Stadt, und dann nehme ich den Hund mit und dann gibt es eine 5 Kilometer, 7 Kilometer oder auch 10 Kilometer Strecke. Und dann ist es das Schönste für mich, dort zu laufen mit dem Hund, und der rennt und springt in den Wald rein, kommt wieder hinterhergerannt, der rennt 100 Meter nach vorne, er sprintet wieder zurück. Also da geht mir einfach das Herz auf. Mhm. Und gibt es bei dir auch so ein Ritual, wo du sagst, okay, ja, Sonntagmorgen, oder beziehungsweise anders gefragt, wann läufst du denn, wie kriegst du das denn an deinem eigentlich vollgepackten Tag noch runter?
Ja, es ist unterschiedlich. Wann laufe ich? Unter der Woche meistens abends, und zwar dann an den Tagen, wenn nichts Ehrenamtliches ist, weil oft ja dann abends irgendwelche Sitzungen sind. Momentan natürlich viel Konferenzen online, aber trotzdem musst du dir ja Zeit nehmen. Und am Wochenende, es hängt natürlich auch davon ab, wann und wo 60 gespielt, das ist klar. Aber Ritual ist eigentlich, dass ich jeden Sonntag laufe, dass ich jeden Sonntag laufe und auch fast jeden Sonntag versuche, mit meinem Sohn am Vormittag eine Stunde Tennis zu spielen. Weil das ist mir eben auch ganz wichtig für mich als Ausgleich und vor allem auch für meinen Buben. Ja.
Und das ist ja auch schön, wenn ihr einen Sport findet, den man auch dann mit den Kindern noch machen kann. Also auch hier, da gibt es vielleicht noch Golf oder sowas, aber Tennis ist ja auch eine Sportart, wo...
Das war eigentlich auch ein Grund, also der Valentin, so heißt unser Sohn, da überlegst du damals auch, oder er, ja, geh zum Fußball oder was mache ich, und da ich ja früher auch Tennisspieler war, hat ihm das einfach mehr Spaß gemacht, Tennis, er hat beides halt reingeschnuppert, und habe ich damals schon gesagt, ja, das ist eigentlich insofern auch ganz gut, weil wenn wir Bock haben, sage ich einfach zu meinem Sohn, komm, pack mal einen Schläger ein und fahr mal eine Stunde auf den Tennisplatz und machen wir einfach was miteinander. Ja.
Genau, machen wir was miteinander. Das ist auf jeden Fall, das macht dir sehr, sehr gut. Das hört sich richtig gut an. Und nimmst du nochmal mit ins Trainingslager? Da bist du ja eigentlich auch seit vielen Jahren immer mit dabei bei den Löwen.
Trainingslager war jetzt die letzten immer dabei. Also ich war in La Manga mit dabei und natürlich beim Horst Dilli in Windisch-Garsten. Und jetzt war ich auch in Belek mit dabei. Letzte Sommertrainingslager war meine Familie mit dabei, also meine Frau war mit dabei und mein Sohn hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht beim Dillis und das Ganze drumherum. Es hätte jetzt heuer, ganz ehrlich, es hätte sogar gepasst mit Belek, weil noch Schulferien waren, aber wir alle wissen, die Rahmenbedingungen, da hat es keinen Sinn gemacht, dass du einen 9-jährigen Sohn mit in die Türkei nimmst, aber die Gelegenheit wird kommen, wo er auch ins Wintertrainingslager mitfliegt, bin ich mir sicher.
Dieses Jahr gab es ja ein tolles Fanposter, hast du schon abgeholt?
habe ich auch schon abgeholt bei der Frau, frisch, ich weiß nicht, einen Tag nachdem ich es gelesen habe über Social Media, war ich zufällig mal wieder an der 114, wie drei oder viermal in der Woche. Ja, ich meine, wenn du eh ständig da bist, NLZ oder sonst irgendein Termin, dann bin ich schnell rein und habe mir natürlich das Poster abgeholt und es wird noch gerahmt und wird irgendwo aufgehängt. Ich muss nur noch einen Platz finden, weil ich habe schon so viel von 60. Meine Löwenfreunde wissen das ja bei eigens Fußballzimmer, okay, wo alles drin ist, was ich so in ja, über 25 Jahren gesammelt habe. Schals, Trikots, Collagen, Eintrittskarten, Fotos, Pins, Wimpel. Ja, wird sich schon noch einen Platz finden. Sonst im Büro hängt da schon so viel. Ja, ins Wohnzimmer darf es nicht und in die Küche auch nicht, da kriege ich Ärger mit meiner Frau.
Ja, das Poster war eine super Idee von unserem Fanbetreuer Felix Hiller, das hat er toll organisiert und sehr schön, wenn man dir damit auch eine kleine Freude machen konnte, wenn du eh schon alles hast.
Ja, das ist wirklich ganz lustig. Da komme ich heim mit dem Poster und sage ich zu meiner Frau, sage ich, schau mal, was ich gekriegt habe. Da. Und dann freue ich mich wie ein kleines Kind, weil ich das 17. oder 100. Löwenposter habe. Also, wobei das natürlich ein besonderes ist, wirklich tolle Idee vom Felix. Und auch schön, dass die Jungs alle unterschrieben haben. Aber trotzdem ist halt wieder was von 60. Aber ich freue mich wieder wie ein kleines Kind. Und meine Frau, die rollt dann schon immer so die Augen, aber sie freut sich auch, wenn ich glücklich bin. Ist meine Frau auch glücklich und die weiß, dass mich 60 glücklich macht und insofern alles gut. Ja.
Das ist Wollensachs große Liebe.
Ja, genau.
Ja, das ist doch ein super Schlusswort, Christian.
Ja, finde ich ja.
Super viel Spaß gemacht. Sehr interessant, dich noch besser kennenzulernen. Wir haben uns ja schon öfters jetzt auch gesehen, wir sind uns über den Weg gelaufen bei der Sanierung für unsere die Bayerische Junglöwen. Dem NLZ kennengelernt und ja, ich kann es immer wieder wiederholen. Deswegen der Podcast auch so toll. Ich lerne auch Menschen kennen und wir stellen natürlich dich und alle Gäste den Löwenfans vor, damit sie auch dich besser kennenlernen können. Also hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, mir auch. Also danke, dass ich dabei sein habe dürfen. Hat mir mega Spaß gemacht und ja, ist wieder, man sieht wieder, was für tolle Menschen bei 60 sind, was für tolle Facetten 60 hat, wie man 60 lebt und also ganz toll, liebe Grüße an alle, die irgendwas für oder mit 60 machen. Wir sind auf dem richtigen Weg, bleiben wir alle am Ball gemeinsam für 60 und einmal Löwe, immer Löwe und ich werde für immer Löwe bleiben und unterstützen, wo es immer nur geht. Gell? Also danke nochmal, hat richtig Spaß gemacht.
Das war nun schon die 90. Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen für Interviewpartner habt, schickt uns doch einfach eine E-Mail an podcast@tsv1860.de und natürlich freuen wir uns auch über euer Feedback, wenn ihr uns auf den gängigen Podcast-Plattformen abonniert und eine positive Bewertung dalasst. Spannende Menschen im Umfeld des TSV 1860 zu interviewen, das ist unser Versprechen. So wie heute in unserem Unternehmerspezial Christian Diehl von unserem Löwenpartner Maler Diehl. Freut euch auch in der nächsten Woche auf einen interessanten Menschen mit einer spannenden Lebensgeschichte. Wir sagen Servus.
Servus.
Und vergelt's Gott, dass ihr uns zugehört habt.
Ja, jetzt ist das Spiel vorbei. Jetzt ist das Spiel vorbei. Und jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Die Löwen.